So, ja, guten Morgen von mir. Ich habe heute ein tolles Thema vorbereitet. Wahrscheinlich wird auch ein bisschen eigenartig, vielleicht die eigenartigste Predigt über Gnade. Und das Thema ist Gnade und was wir von der Gnade lernen können. Ich bin sehr dankbar, dass das Lobpreisteam dieses Lied gesungen hat. Herr, deine Gnade fällt wie der Regen über meinem Leben. Und Gnade ist was Tolles, Gnade ist was Wunderbares. Ich fange schon mal an mit was so laut Wortschatz Gnade bedeuten kann. Also eine Definition von Gnade wäre Gunst, Wohlwollen, verzeihende Güte Gottes, Strafnachlass, unverdientes Geschenk. Und egal in welchem Zusammenhang oder wie das Wort Gnade benutzt, ich habe niemanden gehört, der sagt, mir steht Gnade zu. Oder ich habe ein Recht auf Gnade. Denn per Definition, Gnade ist da, wo Unrecht geschieht. Gnade ist da, wo nichts verdient wird. Es geht nicht um Verdienst, sondern allein, dass die Gnade da ist, macht uns und macht jeder von uns zu einem Gnadenempfänger. Denn der Posten von Gnadengeber ist schon besetzt. Und das ist Gott. Er gibt gerne Gnade. Martin Luther hat kurz vor seinem Tod auf einen Zettel geschrieben, was in einem von seinen Taschen gefunden worden ist: Wir sind Bettler, das ist wahr. Wir sind Bettler. Und das, also einen von den größten Reformatoren, die es jemals gab, der die Bibel übersetzt hat, der ein tiefes Verständnis über Gott und Bibel und Theologie hatte, am Ende seines Lebens schreibt er auf einem Zettel: Wir sind Bettler, das ist wahr. Ein Mensch, der verstanden hat, dass sein ganzes Leben, seine Existenz, alles, was er gemacht hat, war unverdient. Das war alles Gnade. Das kam von Gott. Wir sind Bettler, das ist wahr. Und wir sind arm vor Gott und wir können nur danken, empfangen aus seiner Hand. Das ist alles, was wir machen können. Aber das stellt uns auch in diese vielleicht unangenehme Position von Bedürftige, die aus Gottes Hand Gnade erwarten. Ich glaube, dass der Stolz der Menschen manchmal im Weg steht, einfach vor Gott einzuknicken und sagen, ich verdiene nichts. Ich habe gesündigt, jeder von uns hat gesündigt. Wir können Gott nichts vorweisen, wir können nichts auftischen zu sagen, ich verdiene was vor dir. Das stellt uns auf diese beim ersten Sicht unangenehme Position, wo wir unser Stolz verleugnen müssen, wo wir uns bücken müssen, durch diese enge Tür zu gehen. Aber Gnade ist doch was Wunderbares. Gnade lohnt sich. Es gibt Leute, die versuchen, diese Wahrheit zu verdrängen, dass man Gnade braucht. Ich bin ein guter Mensch, ich habe nichts falsch gemacht. Und schlussendlich, wieso ist Jesus mein Retter? Wovor soll er mich retten? Und dann gibt es diese keine Einsicht der Sünde und sündige Natur. Man kann diese Realität verdrängen, aber am Ende, man wird von der Realität eingeholt. So wie Luther am Ende seines Lebens eingesehen hat, wir sind doch alle doch nur Bettler. Gott ist gnädig, das gehört zu seinem Wesen, das gehört zu seiner Natur. Im Psalm 103, 8 steht, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Apostel Johannes schreibt über Herrn Jesus, dass durch ihn die Gnade und die Wahrheit gekommen ist, durch Jesus Christus. Und wenn es darum geht, die Gnade zu verstehen, also für mich besser zu verstehen oder ein bisschen zu erklären, da fällt mir eine einzige Geschichte ein. Also, und jetzt machen wir so ein Gedankenexperiment. Stell dir vor, du sitzt in einem Gefängnis. Du hast lebenslänglich und du hast keine Chance, irgendwie juristisch was zu bewegen. Du hast deine Hoffnung schon aufgegeben. Also juristisch unmöglich. Du hockst wirklich lebenslänglich im Gefängnis. Und dennoch, eines Tages geht die Tür auf und der Gefängniswärter sagt, du bist begnadigt worden. Du bist ein freier Mensch. Dein Strafregister wird vernichtet, so darfst du ein neues Leben anfangen. Und es passiert alles so schnell und es scheint alles zu schön, um wahr zu sein, dass bevor du realisierst, dass du ein freier Mensch bist, da stehst du schon draußen vor der Tür und kannst diese frische Luft atmen draußen. Ne? Und ein Mann kommt dir entgegen, der stellt sich vor als der Bürgermeister der Stadt und der gibt dir eine Ehrenbürger-Urkunde, also dass du ein Ehrenbürger der Stadt bist, der drückt sie in die Hand, der gibt dir einen Schlüssel von deiner neuen Wohnung und er sagt, weißt du, wir haben in der Verwaltung eine unbesetzte Stelle. Wenn du Interesse hast, bitte ruft mich an. Und dann denkst du, Wahnsinn, ja? Also alles Gnade, also wirklich von Knacki, von Knascht, lebenslänglich, ohne Hoffnung, draußen überraschend, du bist begnadigt worden und dann wirst du auch noch so beschenkt. Und ich glaube, dass diese kleine Story wirklich so, nur, obwohl so genial die Geschichte und toll ist, das ist nur ein schwaches Bild von dem, was Jesus für uns gemacht hat am Kreuz. Er hat uns befreit aus der Macht des Finsternis. Wir waren gefangen dort, schuldig, zu Recht. Und er hat uns da rausgeholt. Er gab uns ein neues Leben, eine neue Identität, die Ehrenbürgerurkunde. Und seit unserer Schuld gibt es einfach nicht mehr. Unser Strafregister ist komplett gelöscht, vernichtet. Es gibt, nachdem man Jesus aufgenommen hat und von Jesus befreit ist, es gibt keine Vergangenheit mehr. Das wird komplett ausgelöscht, wie ein Strafregister. Und er gab uns eine neue Aufgabe in seinem Reich. Alles aus Gnade, alles unverdient, alles erwartet, unerwartet. Und jetzt ist die Sache, was ist die normale Reaktion, wenn man so viel Gnade empfängt? Was kann man nur sagen? Danke. Dankbarkeit, das ist so einfach. Da kann man nur dankbar sein, weil was kann man Gott geben? Wie kann man ihm wieder gut leisten oder wieder gut machen, das, was er für uns gemacht hat? Einfach die normale Reaktion, Dankbarkeit. Dankbarkeit, ich glaube, das soll unser Antriebsmotor sein für alles, was wir tun in unserem christlichen Leben. Jede Motivation aus Dankbarkeit, jede Tat aus Dankbarkeit, auch unser Verhalten uns gegenüber einander, Dankbarkeit. Wenn wir dankbare Menschen sind, wenn wir Begnadete sind, wenn wir die Gnade verstanden haben, dann sind wir gnädig auch untereinander. Wir sind gnädig miteinander. Wir haben Verständnis und wir verhalten uns auch so aus, einfach aus Dankbarkeit. Was hat zum Beispiel unser Ex-Sträfling aus unserer Geschichte endgültig gelernt? Denkt er noch an das alte Leben? Denkt er an seine Straftaten noch? Denkt er noch an sein Gefängnis? Na, Gottes Willen, nie wieder, das ist schlimm. Damit will er nichts mehr zu tun haben. Er macht einen großen Bogen um alles, was ihn wieder in Gefangenschaft bringen würde. Oder an das, was ihm an seinem alten Leben erinnert. Der Ex-Sträfling weiß seine Begnadigung zu schätzen. Gnade ist sehr wertvoll. Sie ist erstaunlich, wie die Kuni immer sagt, amazing grace, sie ist erstaunlich. Und Gnade ist unser täglicher Begleiter und sie lässt nicht locker. Und Gnade verfolgt uns manchmal auch. Die ist auf unsere Fersen. Also ich habe einen Bibelvers vorbereitet aus Titus, Kapitel 2, 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Und da will ich erstmal einen Stopp machen. Es ist nicht die Allversöhnungstheorie, dass ja automatisch alle sind gerettet und jeder wird in den Himmel gezwungen und jeder wird automatisch zu einem Jünger Jesu gemacht und alles wird gut. Das ist nicht so. Die Gnade ist da. Das, was Jesus gemacht hat am Kreuz, ist erschienen, ist sichtbar, ist verfügbar für jeden Einzelnen. Es steht ein Angebot da für jede einzelne Seele auf dieser Erde. Die Gnade Gottes ist erschienen am Kreuz. Da hat Gott seine Gnade gezeigt. Und ich kenne viele Menschen, die auch am liebsten dabei bleiben würden. Ja? Und die sagen, okay, Jesus starb für meine Sünden und damit ist die Sache gegessen, juhu, und mehr will ich nicht wissen. Menschen, die auch kurioserweise Christsein von Christus ähnlich irgendwie trennen oder entkoppelt haben. Und sagt, ich bin in Christus, ich bin so in einem mystischen Zustand und wie ich lebe, ist ja wurscht, ich bin ja in Christus. Oder Menschen, die glauben, dass der gute Baum muss keinen guten Früchten tragen. Das ist, wie gesagt, zwischen Christsein und Christusähnlich muss nicht zwingend. Apostel Paulus schreibt in Titus 1,16 über Menschen, die wunderlicherweise sagen, sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Also quasi, ja, muss ich nicht erzwingen. Ich kenne Gott, ich liebe Gott, alles super, aber die Taten und die Werke, die sagen etwas anderes. Paulus sagt, es kann doch nicht sein, dass jemand etwas bedeutet, ich kenne Gott, ich liebe Gott, und dann keine Früchte, keine Werke. Es geht nicht darum, dass wir durch Werke gerettet werden, auf gar keinen Fall. Aber das kann nicht sein, die zwei kann man nicht entkoppeln. Der gute Baum von guten Früchten, das geht irgendwie nicht. Weiter sagt Judas zum Beispiel, es hat ja nur ein Kapitel, Vers 4, da spricht der Judas über gottlose Menschen, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Und es ist wieder dieser gleiche Gedanke. Es kann doch nicht sein, dass Menschen die Gnade kennenlernen, dass Menschen Gott kennenlernen und irgendwie die Gnade ganz billig. So zum Beispiel, ja, Jesus, ich komme mit meine eingesauten Klamotten und da schmeiße ich sie da. Jesus hat mal wieder was zu tun. Das ist ja dein Job. Also hopp, hopp, morgen erwarte ich saubere Klamotten, gebügelt und schön. Und morgen geht es wieder von vorne los. Also quasi irgendwie aus der Gnade um Freibrief für, okay, ich kann mir alles leisten. Die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus verleugnen. Zügellos heißt, so wie die Jugendlichen unter uns, maßlos, hemmungslos, ohne Limits. Quasi spielt ja keine Rolle. Ich bin ja mystisch mit Jesus verbunden. Wie ich lebe, ohne Limits oder hemmungslos, maßlos, spielt ja keine Rolle. Und jetzt, ich liebe manchmal so in Supermärkte, wenn ich Kinder sehe, Eltern mit Kindern sehen, wo man ganz genau sieht, diesem Kind hat seine Mama nie Nein gesagt. Und da macht es so ein Theater, wenn, ey, ich will das, ich bekomme das. Und ja, also ich finde es irgendwie witzig, weil ich nicht der Vater oder der Mutter des Kindes bin. Ja, aber man merkt schon, diesem Kind hat man nie Nein gesagt. Dieser Kind kennt keine Limits. Dieser Kind ist auch fähig, irgendwie seine Mutter zu schlagen. Oder, hey, du bist jetzt meine Sklavin, du machst, was ich dir sage. Gell? Ich habe tatsächlich von meiner Cousine, die ist Lehrerin, Die hatten ja in England gearbeitet, in einem Kindergarten, wo sie das Wort Nein nicht benutzen durfte. Und tatsächlich, es gibt es. Also ihr könnt googeln, es gibt Kindergärten, wo tatsächlich das Wort, die Erzieherin, die darf dem Kind nicht Nein sagen. Und quasi meine Cousine hat dann gesagt, ja, was soll ich dann dem Kind sagen, wenn er Blödsinn macht? Du musst ihm sagen, es wäre gut, wenn du dich so und so verhältst. Und da hat sie gesagt, okay, die kommt aus Rumänien, Nein ist Nein, Ja ist Nein, Nein ist Nein und Ja ist Ja. Gell? Und für sie war ein absoluter Schock, aber die hat gesagt, ja, was will ich machen? Die bezahlen gutes Geld, ja, also ihr habt Vertrag für ein Jahr, dann ich halte ein Jahr durch und dann schaut ihr weiter, wie ihr es macht. Und tatsächlich, die Kinder, die durften sich auch aussuchen, was die machen, wann sie wollen. Die durften auch wirklich den ganzen Tag, also wirklich sich kreativ verhalten. Und hat gesagt, okay, ich mache das, ich bin bezahlt, ja. Und die hat gesagt, was sagen die Eltern? Nee, die Eltern wollen so und das ist ein neues Konzept und so weiter. Also okay, ich mach das. Und dann, ich habe gesagt, und da, was hast du gemacht? Ich habe ihn lassen machen, was er wollte. Genau. Und auch in England habe ich auch von einem, nur so nebenbei, habe ich von einem Kindergarten gehört, wo diese Gender-Ideologie sehr gepusht worden ist. Und die haben gemeint, ja, das ist nur ein Konstrukt. Also Mädchen sind nicht wirklich Mädchen und Jungs sind nicht wirklich Jungs, sondern die werden anerzogen. Also Gender ist was wir gebaut haben. Und da haben die so ein Experiment gemacht, haben die Kinder, also die Jungs in einem Zimmer eingesperrt mit Barbies. Und da haben sie in einem anderen Zimmer Mädchen eingesperrt mit LKWs und Autos und Bauklötze. Und die haben gesagt, ja, also wenn wir sie nicht anerziehen, Mädchen zu sein, da werden sie mit LKWs spielen. Und nach einer Weile gehen die Erzieherinnen in dem Zimmer und die haben bei Jungs aufgemacht, die haben mit Barbies sich verkloppt, die haben sie als Schwerter benutzt. Jungs sind Jungs. Dann sind sie in dem Zimmer, wo die Mädels mit den LKWs und Autos eingesperrt waren, die haben die Tür aufgemacht und die LKWs, die waren mit Decken eingemummelt und die Mädchen haben gesagt, sie schlafen. Genau, also Jungs werden Jungs sein und Mädels werden Mädels sein. Das ist Gottes Ordnung, so sind wir nur. Aber genau, also zu dem Thema, keine Limits. Ein Kind, dem man nie Nein gesagt hat, ist eine ganz interessante Erziehungsmethode. Ja, Zügellosigkeit. Maßlos, hemmungslos, keine Limits. Also Bibel sagt, das ist nicht in Ordnung. Es gibt Limits. Wir können nicht vorgeben, Gott zu lieben, Gott zu folgen. Ich habe Gott als Vater, ja, aber ich ahme meinen Vater nicht nach oder ich habe nichts von meinem Vater, das kann nicht funktionieren. Bedingungslose Liebe wird manchmal mit Füßen getreten. Und ich habe auch so den Eindruck und ich habe auch diese Beispiele gegeben, dass Gott, also nicht Eindruck, aber ich bin mir sicher, dass Gott durch den Wandel unserer Gesellschaft und der Wandel der Kirchen provoziert wird. Dass man so sagt, ja, Gott, hast schon dein Wille offenbart, aber wir sind eine andere Meinung. Dass man die Gnade Gottes so nimmt und anpasst, wie man es will. König Salomo macht eine Beobachtung, das könnt ihr in Prediger 8,11 finden, weil das Urteil über Böses tun nicht sogleich ergeht, wird das Herz der Menschen voll Begier, Böses zu tun. Also, es ist ein ganz interessanter Satz. Weil das Urteil über Böses tun nicht sogleich ergeht, wird das Herz der Menschen voll Begier, Böses zu tun. Die Gnade Gottes, er schweigt. Ja? Gottes schweigt, er hat Geduld. Was sollte das tun? Sollte mich motivieren zu Buße, zu Umkehr. und die Gnade zu schätzen, dass Gott schweigt und nichts gegen mich unternimmt. Aber er macht eine Beobachtung, weil Gott ein Urteil nicht vollstreckt oder irgendwie das Böse nicht stoppt. Statt dass Dankbarkeit aus dem Herzen kommt, Gott ist gut und geduldig, was kommt? Nein, es kommt, das Herz der Menschen ist voll, die begehren noch viel mehr Böses zu tun. Und das ist so, ich finde es so einen traurigen Zustand, weil die Güte und die Gnade soll mich zur Umkehr bewegen. Aber manche Leute sagen, nee, wir machen es noch krasser, noch schlimmer. Prediger 8,11. Das ist eine Beobachtung, was König Salomo macht. Aber zurück zu der Gnade. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Und ganz interessant, Vers 12, sie nimmt uns in Zucht. Ich dachte, Gnade ist irgendwas so Undefiniertes, irgendwas Gnade halt. Ja? Nee, steht, die Gnade nimmt uns in Zucht. Und das griechische Wort dort ist Paideo. Und von diesem Wort, da haben wir das Wort Pädagogik. Und was sagt Pädagogik? Pädagogik, es ist Erziehungswissenschaft. Und das macht die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes erzieht, also das Wort von Paideo heißt erziehen, trainieren, züchtigen, lehren. Also die Gnade Gottes ist nicht irgendwas so, schwebt da und heile Welt. Die Gnade Gottes ist so an uns interessiert, dass sie erzieht uns. Sie trainiert uns, sie züchtigt uns und sie lehrt uns. Die Gnade Gottes lehrt uns. Was lehrt sie uns? Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dieser jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Nochmal, gute Werke heißt nicht, wir verdienen unser Heil oder irgendwie wir verdienen uns irgendwas für Gott. Nein, aber der gute Baum, der macht gute Früchte. Und Jesus sagt, meine Gnade ist dir hingegeben, verzeiht alles, löscht alles, was du gemacht hast. Aber die Gnade kann dich nicht so lassen. Die Gnade lehrt, die Gnade erzieht uns, die Gnade züchtigt uns. Und wir sehen, dass es auch diesen Zweck hat, uns zu einem besonderen Eigentum zu machen. Also quasi eine klare Trennung zwischen Leute, die Gott gehören und Gott nicht gehören. Und irgendwie haben wir so Christentum so gebogen und modelliert, dass irgendwie, inklusiv alles. Aber Gott ist da und hat seine Gnade für jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Aber wenn du zu Gott gehörst, dann ändert sich. Er will dich zu einem besonderen Eigentum, zu seinem besonderen Volk und zu reinigen. Was lernen wir von der Gnade? Wenn wir die Gnade richtig verstanden haben, kommen wir aus Dankbarkeit immer näher zu unserem Retter. Aus Dankbarkeit. Es ist kein Zwang, es ist nicht so, dass man in eine christliche Gemeinschaft kommt, dann nimmt man seine Rolle mit den ganzen Regeln, die du befolgen musst und so. Du musst das und das und das und das machen, wenn du das nicht machst, dann bist du ein schlechter Mensch. Da gehörst du nicht zu uns. Nein, die Gnade versteht, dass wir alle irgendwo auf dem Weg sind. Aber die Gnade kann uns nicht so lassen, wie wir sind. Die Gnade macht Fortschritte mit uns. So wie ein guter Pädagoge, der wirklich Verständnis, ein guter Pädagoge hat Verständnis für jeden Einzelnen von uns. sieht, was wir können und sieht, was wir nicht können. Sieht, wofür die Zeit ist, reif ist und sieht, wofür die Zeit noch nicht reif ist. Das ist die Gnade Gottes. Es ist ein wunderbarer Pädagoge. Es ist ein wunderbarer Erzieher. Jetzt zurück zu unserem Sträfling aus unserer Geschichte. Er kann sich als Ehrenbürger der Stadt Sachen nicht mehr leisten. Stellt euch vor, der hockt bei der Verwaltung im Rathaus, der hat eine neue Chance, der hat ein neues Leben. Der fürchtet sich, diesen ganzen schönen Zustand einfach kaputt zu machen. Und nicht nur das, wenn er sich überlegt, hey, der mich begnadigt hat, kann ich den in die Augen schauen, wenn ich wieder anfange, all diese Sachen zu machen, die ich früher gemacht habe? Ich habe so eine Riesenchance gemacht. Und jemand hat für mich so einen Riesenpreis bezahlt. Kann ich dieser Person noch antun? Kann ich einfach, ey, das, was du gemacht hast, ist wertlos. Ich trete es mit. Das kann man, unser ehemaliger Sträfling kann einfach nicht Sachen, sich Sachen mehr leisten. Er kann sich nicht wie ein Knasti verhalten. Er wird Schritt für Schritt, aber sicher, er wird ein neuer Mensch. Er wird wirklich ein Ehrenbürger, wie auf seinen Ehrentitel steht. Die Gnade hat ihm die Seele verändert. Die Gnade hat ihm seinen Charakter verändert. Ich bin mir bewusst, dass ich nicht vollkommen bin, lange nicht. Ich bin auch wie jeden Einzelnen von euch auch auf dem Weg. Ich mache meine Fehler, aber Gnade ist hinter mir her. Und ich sage mal so, wenn ich einen Test durchgefallen bin, dann sagt die Gnade, okay, das machst du nochmal und nochmal und nochmal, setz dich hin, ganz liebevoll sagt, ey, da könnte man ein bisschen was verbessern. Und da, ach, eigentlich könntest du mehr. Also wirklich, die Gnade nimmt sich für mich und jeden Einzelnen von euch Zeit. Ganz individuell, so wie wir es brauchen. Ermutigen, die Gnade ermutigt uns, die ermahnt uns, korrigiert uns. Manchmal müssen wir nachsitzen, manchmal müssen wir von vorne anfangen. Was ist ganz wichtig bei der Gnade, dass wir Nummer eins uns bewusst sind, jeder braucht Gnade. Wir sind Gnadenempfänger, jeden Einzelnen von uns. Denn alle haben gesündigt und können die Anforderungen Gottes nicht erfüllen. Wir antworten mit Gnade, mit Dankbarkeit auf die Gnade Gottes. Ich überlege mir, was Jesus für mir, für meine Sünden erleiden musste. Und ich weiß nicht, wenn ich kurz vor der Versuchung bin oder wirklich in alten Verhaltensmuster fast dabei bin zu fallen und wieder der Versuchung nachzugehen, dann ich kann doch ihm doch nicht in die Augen schauen. Sagen, ah, Jesus, man kann es einfach nicht. Man kann es einfach nicht. Es wurde für uns, für unsere Befreiung, für unsere Begnadigung einen Riesenpreis bezahlt. Gott hat das Teuerste gegeben, was er hatte, nämlich sich selbst. Manche Sachen können wir uns nicht mehr leisten. So, wir müssen dann der Gnade zulassen, in uns zu wirken. Unser Leben Stück für Stück, aber sicher reinigen. Auf Sachen verzichten, die Gott nicht gefallen. Wir dürfen nicht mehr gottlos, sondern wir müssen göttlich leben. Die Gnade reinigt und die Gnade hilft uns in dieser Hinsicht. Und Nummer drei, aus Gnade leben. Uns bewusst sind, okay, ich kann das alle, also durch meine Veränderung kann ich mir immer noch nicht den freien Eintritt in den Himmel leisten oder irgendwie Gott beeindrucken. Ich bin immer noch ein Gnadenempfänger. Aber es ist wichtig, jeden Tag aufzustehen, Sachen zu verbessern, wo Gott uns darauf hinweist, denn er will uns zu diesem besonderen Volk machen. Und ich will noch so eine kleine Anmerkung machen. Habe ich ein einziges Mal das Wort Gesetz benutzt heute? Ich habe mit Absicht versucht, das Wort Gesetz nicht zu benutzen. Weil ich finde, dass wir in der Gnade Gottes und das, was Jesus für uns getan hat, und dieser Pädagoge, der immer voller Liebe und Geduld hinter uns her, viel besser dran sind. Denn die, die Gerechtigkeit suchen durch die Gesetzeswerken, werden vor Gott niemals bestehen. Also unsere einzige Rettung, unsere einzige Lösung, irgendwie mit Gott in Gemeinschaft zu leben und auch mit ihm die Ewigkeit zu verbringen, ist uns an die Gnade Gottes festzuhalten, aus Gnade zu leben. Und lassen wir uns doch der Gnade Gottes, dass sie uns immer wieder in unserem Leben hineinspricht und hineinwirkt. Ich will jetzt ein Schlusswort von Philipper 1,6 zitieren. Und zwar: Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch bis zu dem Tag weiterführen und vollenden wird, an dem Christus Jesus wiederkommt. Apostel Paulus ist sicher, dass Gott diesen Werk, den in uns angefangen worden ist, auch zu Ende bringt. Denn Gott hat diese Mittel zur Verfügung, hat seine Gnade, hat den Heiligen Geist, was uns als Beistand gegeben ist. Er wird mit uns sein Ziel erreichen. So, mir ist auch ein bisschen schwer gefallen. Es waren so ein paar harte Worte am Anfang so über die Leute, die die Gnade Gottes missverstehen, über Leute, die die Gnade Gottes mit Füßen treten, und die Bibel spricht diese Sachen an. Ich bin mir sicher, dass wir Gnadenempfänger sind, und falls sich jemanden irgendwie sich dadurch irritiert fühlt, ich kann nicht anders, ich habe einfach nur das Wort Gottes weitergegeben. Charles Spurgeon, ein großer Prediger, benutzt diese Metapher, dass er manchmal der Hahn ist, der kräht. Also, und die Hähne, der Hahn in der Früh, wenn er kräht, das ist unangenehm. Leute wachen auf. Also das ist, ich meine, ja, also das ist kein... keine Lerche, ja, also der Hahn, der schon, das ist keine Lerche, also das ist nicht dieser schöne Vögelgezwitscher, was, der Hahn, der stört. Und Spurgeon benutzt diese Metapher: ich bin der Hahn, der kräht und stört und zum Aufwachen ruft. Und er sagt, ich bin auch mir dessen bewusst, dass ich keine Veränderung bewirken kann. Er nützt aber weiter diese Metapher, wo Petrus dabei ist in Versuchung, in eine schwere Zeit, Jesus zu verleugnen, Jesus zu verlassen. Er sagt, ja, der Hahn hat dreimal gekräht, das war wichtig. Petrus hat gehört. Aber das, was Petrus verändert hat, das war der Blick Jesu. Spurgeon sagt, zitiert diese Bibelvers, ich glaube auch aus Lukas 22 oder 22, 60. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber er sagt, da steht, und Jesus sah Petrus an. Und Petrus hat diesen Blick Jesu getroffen, und der Hahn hat gekräht, das war unangenehm, hat an ihm irgendwas Unangenehmes erinnert, aber der Blick Jesu hat sich mit seinem Blick getroffen. Und das hat Petrus verändert. Und die Bibel sagt, dass Petrus gegangen ist und hat bitterlich geweint. Er hat bitterlich bereut, dass er Jesu in dieser Versuchung verraten hat. Ich will euch nur ermutigen, Krähen hin oder her, aber schaut Jesus in die Augen an. Ich glaube, das ist das, was Wirkung in jedem Leben zeigt. Okay, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Sonntag wünsche ich euch.